Deutschlandfunk Kultur. Das Feuilleton im Radio.
Mit Andrea Gerg, guten Morgen. Großeltern sollen ihre Enkel nicht mehr sehen. Seniorenheime sind für Besucher geschlossen, weil das Coronavirus besonders für ältere Menschen immer riskanter wird. Wie wir uns trotzdem gut um alte Eltern und Pflegebedürftige kümmern können, darüber wollen wir heute mit Ihnen sprechen. Sie können uns wieder anrufen unter der Nummer 0800 2254 2254 oder schreiben Sie uns eine E-Mail. Wir haben extra eine neue Adresse eingerichtet, corona@deutschlandfunkkultur.de. Erzählen Sie uns, welche Erfahrungen Sie haben, wie Sie das regeln mit Ihren älteren Verwandten, wie Ihre Situation insgesamt ist. Bei mir im Studio ist Frank Schumann, er ist Leiter der Fachstelle für pflegende Angehörige im Diakonischen Werk Berlin-Stadtmitte und Vorstandsmitglied der Interessenvertretung pflegender Angehöriger Wir Pflegen. Guten Morgen, Herr Schumann.
Guten Morgen, Frau Gerg.
Wie hat sich denn Ihr Alltag geändert? Was hat sich an Ihrer Arbeit geändert? Haben Sie jetzt mehr zu tun?
Es ist tatsächlich so, dass ich im Moment ziemlich viel zu tun habe. Ja, wir haben in der Fachstelle für pflegende Angehörige üblicherweise die Aufgabe, nicht selber zu beraten, sondern Konzepte zu entwickeln zur Unterstützung von pflegenden Angehörigen. Und da sind jetzt natürlich ganz neue Konzepte und Ideen gefragt, um die Klientel tatsächlich auch jetzt in der Corona-Krise bestmöglich versorgen zu können.
Was kommen denn da vor allem für Fragen und Sorgen, die die Leute beschäftigen?
Naja, es gibt verschiedene Probleme. Eins haben Sie ja in der Anmoderation schon angesprochen, beispielsweise die Besucherregelung in Pflegeheimen. Wir haben ungefähr ein Viertel der Pflegebedürftigen, die in Pflegeheimen leben und die häufig natürlich sehr abhängig sind von der Besucher, von den Besuchen von ihren Angehörigen, Freunden und Nachbarn. Aber wir haben eben auch drei Viertel der Pflegebedürftigen, die zu Hause versorgt werden. Und die Diskussion darüber, wie man die unterstützen kann, findet ja im Moment noch nicht so richtig in der Politik statt, muss man feststellen. Und hier sind es tatsächlich Fragen wie, wie sichere ich mein persönliches Pflegesystem zu Hause? Also uns rufen Angehörige an und fragen, darf ich jetzt meinen Freund, meine Nachbarin noch weiterhin zu meiner Mutter schicken, damit sie mich dort in der Pflege entlastet beispielsweise? Sind die sozialen Kontaktverbote so weitgehend, dass diese Menschen praktisch gar nicht mehr zum Pflegebedürftigen dürfen? So eine Fragen stellen sich und da versuchen wir halt zu überlegen, wie wir das hinkriegen.
Und Sie haben ja auch selbst Erfahrungen mit der Pflege von Angehörigen. Deshalb haben Sie auch diesen Verein, die Interessensvertretung pflegender Angehöriger, gegründet. Wir Pflegen, da können Sie sich wahrscheinlich auch sehr gut in die Leute reinversetzen, die jetzt sich da sorgenvoll an Sie wenden, nicht?
Genau, also ich bin selber kein Gründungsmitglied, aber bin im Moment im Vorstand von Wir Pflegen und bin selber pflegender Angehöriger gewesen eine Zeit lang. Das ist richtig. Das ist, glaube ich, auch wichtig. Das ist eine Sache, die den Blick auf das gesamte Pflegesystem entscheidend verändert, wenn man selber mal pflegender Angehöriger war. Und ich kann bloß raten, das ist eine ganz wichtige Geschichte, gerade in der heutigen Zeit, gerade in dieser Krisensituation, dass die pflegenden Angehörigen versuchen, Mittel und Wege zu finden, sich auch miteinander zu vernetzen und miteinander auszutauschen. Es gibt da verschiedene Möglichkeiten. Beispielsweise haben wir von unserem Verein Wir Pflegen eine App entwickelt in Kontakt mit Hilfe des Bundesministeriums für Gesundheit. Und das ist eine Möglichkeit, dass man als pflegender Angehöriger miteinander in Kontakt treten kann, sich austauschen kann und natürlich so jemand wie ich guckt da auch gerne mit rein, diskutiert gerne mit und nimmt sich Anregungen mit, in welchen Teilen der Republik bestimmte Systeme gut funktionieren und versucht die dann natürlich auch zu empfehlen, hier in Berlin umzusetzen.
Wir sprechen heute darüber, wie die Corona-Pandemie das Leben von älteren Menschen verändert und auch den Umgang mit älteren Angehörigen und Freunden. Bei mir im Studio ist Frank Schumann. Er leitet die Fachstelle für pflegende Angehörige im Diakonischen Werk Berlin. Und wir haben ziemlich viele Anrufer heute. Ich nehme mal Frau Bierbaum dran. Gisela Bierbaum, guten Morgen.
Ja, einen wunderschönen guten Morgen. Ja, Frau Bierbaum. Ich wollte mich nur mal melden und sagen, ich bin eine der glücklichen Rentnerinnen, denen es wirklich gut geht.
Weil, das ist schön.
Ich werde von meiner Tochter umsorgt, ich werde von meinen Nachbarn umsorgt. Sie fragen mich dann per Handy, wann ich was ich brauche. Dann schreibe ich einen Zettel, lege ihn in ein Portemonnaie, mache Geld rein und dann lege ich vor die Tür und sie holen sich's ab. Und so bringen sie mir dann die Sachen, die ich brauche, vom Einkaufen zurück, legen die mir wieder vor die Tür mit Geld und allem, was dazugehört. Also ich, dass man schlecht rauskommt, ich fahre hin und wieder mal mit dem Fahrrad, weil es ja gesund sein soll, an die Luft zu gehen. Aber, Entschuldigung, aber ansonsten, ja. In dieser Misere bin ich wirklich zufrieden mit mir und das alles andere können wir nicht ändern. Wir können halt nur danach leben und uns freuen, dass wir ich so ein gutes Umfeld habe.
Danke, Frau Bierbaum. Das klingt ja sehr positiv. Sie scheinen aber ja auch noch sehr rüstig zu sein.
Ich bin meinem Schöpfer dankbar, dass er mich wirklich nicht vergessen hat.
Danke, Frau Bierbaum, für Ihren Anruf. Alles gut und passen Sie gut auf sich auf. Und wir haben noch eine Hörerin ran, Sabine Corneli aus Sagard. Hallo, Frau Corneli, guten Morgen.
Hallo, guten Morgen. Mein Anliegen ist, dass es mir darum geht, dass ganz viele Menschen im Moment ihre Eltern irgendwo in der Bundesrepublik haben und sie selber sind ganz woanders und können im Zweifelsfalle nicht so richtig viel helfen und hoffen, dass das alles irgendwie gut geht, aber sind halt weit entfernt. Und in diesem Zusammenhang ist es unglaublich wichtig, dass es auch eine Art von Nachbarschaftshilfe gibt. Also ich lebe auf Rügen, meine Eltern leben in Dresden. Ich kenne es andersrum, dass ich hier über Facebook ganz oft Sachen finde, meine Eltern sind auf Rügen, könnt ihr helfen. Ja, und mir würde es halt auch darum gehen, dass das auch in der anderen Richtung ist. Und es gibt noch einen ganz wichtigen weiteren Punkt, weswegen ich anrufe. Mein Vater in Dresden wird heute 90 und es ist keiner da. Und ich wollte ihm ganz herzlich gratulieren und wollte sagen, dass alle an ihn denken.
Och, das ist aber schön. Hoffen wir, dass er auch zuhört. Das geht ja ganz vielen so. Dass
ich
jetzt
glaube, er hört das immer, das Radio, um die Zeit.
Da sind wir jetzt auch ganz gerührt gleich. Ja, wir gratulieren auch ganz herzlich Ihrem Vater. Und ich glaube, ganz viele Leute haben jetzt auch solche traurigen, runden Geburtstage vor sich, wo sie nicht hin können. Herr Baumann, ist auch ein Problem. Diese Feiern fallen jetzt alle aus.
Ja, das stimmt. Vielen Dank, Frau Corneli, auch für den Hinweis und recht herzlichen Glückwunsch auch von mir an Ihren Vater. Ja, es ist tatsächlich so. Also auch bei mir in der Familie wird eine Hochzeit verlegt beispielsweise. Ich glaube, das trifft sehr viele Familien. Vor allen Dingen immer dann natürlich, wenn es jetzt um ältere Menschen geht, weil die besonders gefährdet sind, sich zu infizieren. Das muss man auch ganz deutlich so sagen. Ich möchte eins vielleicht noch mal kurz aufgreifen, was Frau Corneli ja kurz angesprochen hat. Es ist in der jetzigen Zeit tatsächlich so, dass die große Stunde anderer Verbindungsmöglichkeiten zwischen Menschen schlägt. Wir müssen einfach zusehen, dass wir hier Infrastruktur schaffen, uns über das Internet miteinander zu verbinden. Und das gute alte Telefon bekommt natürlich noch mal ganz neue Renaissance. Also meine Empfehlung an alle, versuchen Sie tatsächlich regelmäßigen telefonischen Kontakt zu halten. Und vielleicht gibt es ja an der einen oder anderen Stelle, beispielsweise auch in Pflegeheimen, die Möglichkeit, über eine Videokonferenzfunktion, über ein iPad auch sich mal zu sehen. Ich mache das selber mit meinen Eltern so. Wir sehen uns im Moment auch nicht mehr persönlich. Und das ist schon sehr hilfreich, glaube ich.
Frau Corneli, danke für Ihren Anruf und trinken Sie vielleicht trotzdem heute Abend ein Glas Sekt auf Ihren 90-jährigen Vater. Alles Gute Ihnen, danke für Ihren Anruf. Ja, wir hatten ja auch gestern eine Hörerin, als es ums Homeschooling ging, die erzählte, dass sie eben jeden Tag mit ihren Enkeln eine Vorlesestunde per Skype macht. Also da hilft sie ja den Eltern dann auch beim Schulbetrieb und ist eben selber auch beschäftigt und sieht die auch. Da kann man sich, glaube ich, dann doch froh sein, dass wir diese digitalen Mittel haben.
Ja.
Ja, jetzt haben wir noch eine Hörerin, Silvia Schöhl. Guten Morgen, Frau Schöhl, was möchten Sie uns sagen?
Ja, hallo. Ich würde gerne sagen, das ist mit, erst mit nicht erreicht, aber für die Zukunft, dass heute die alten älteren Menschen, ich bin auch alt mit älteren, aber ich leide nicht, aber damit einzuziehen in so ein, vielleicht bevor man also von vornherein sollte man sich damit einbeziehen in solche Entscheidungen und nicht über die Menschen, die Älteren sprechen, sondern mit ihnen zu. Die können doch selber sagen, was sie wollen und sich ihr Lebensabend vorstellen.
Frau Schöhl, ich muss Sie mal unterbrechen. Wir verstehen Sie ganz schlecht. Die Leitung ist unglaublich schlecht. Vielleicht versuchen Sie es noch mal anzurufen. Ich würde mal zusammenfassen, dass Sie gesagt haben, wir sollen nicht so über die Älteren sprechen und was machen wir und was tun wir für die Älteren, sondern eher zusammen da Lösungen finden und eben die, ja, wie soll ich es jetzt sagen, die Menschen, die anderen älteren Generationen angehören, damit einbeziehen. Ganz guter Einwand, Herr Schumann, nicht?
Absolut. Ich kann es nur unterstreichen, Frau Schöhl, Sie haben da völlig recht. Titel vielleicht nicht so ganz glücklich gewählt, aber wir reden ja hier am Telefon auch mit Ihnen persönlich. Insofern in der Praxis läuft es dann glücklicherweise doch etwas anders. Wir haben diese Problematik tatsächlich ja auch ganz viel im Gesundheitswesen und im Pflegewesen. Es wird immer viel über die Pflege gesprochen und die Pflege wird wenig gefragt. Die häusliche Pflege, also sprich die pflegenden Angehörigen, finden in der Diskussion im Moment so gut wie gar nicht statt, obwohl sie 3/4 der pflegerischen Versorgung im Land sicherstellen und so weiter. Sie haben da völlig recht und da sind wir als Gesellschaft lernend, würde ich mal sagen.
Wir haben jetzt Isabel Hinz am Telefon. Frau Hinz, guten Morgen. Hallo, Frau Hinz.
Ja, ich bin da.
Ja, guten Morgen, hallo.
Ich habe so gehört, hallo, guten Morgen. Also ich bin eine, der hat es ganz schrecklich getroffen. Meine Mutti ist dement. Ich habe immer mitgeholfen im Heim und seit 2 Wochen darf ich jetzt nicht mehr rein. Sie kann auch nicht telefonieren. Also sie sitzt da den ganzen Tag und sie wird es ja merken, weil ich 3-mal die Woche kam und habe mitgeholfen, ihr gefüttert auf Toilette, weil das lief da auch nicht so in dem Heim. Und jetzt darf ich, die sind auch ganz unwirsch da, die Pflegekräfte, wenn ich anrufe, die wollen nicht, dass ich mich nach meiner Mutti erkundige. Also total abgeschnitten. Und ich habe große Angst, dass die Kontaktsperre vielleicht noch verlängert wird. Sie hat am 29.35 Geburtstag, dann sehe ich sie auch nicht mehr. Sie kann sogar darüber hinweg sterben. Das ist jetzt meine große Sorge. Warum wird man so behandelt in den Heimen, dass man nur der störende Angehörige ist? Und das finde ich, meine Mutti ist doch dement und so viele haben sie nicht auf der Etage. Trotzdem merkt man, dass es denen nicht gefällt, wenn man anruft. Ne? Dann sagen sie immer, ist alles gut mit ihrer Mutter, alles gut. Vor allen Dingen haben die auch kein Schutzmaterial da, das habe ich erfahren. Und meine Mutmaßung ist, dass die da wahrscheinlich sogar ohne Masken und ohne Schutzmaterial arbeiten. Ne? Also das habe ich aus einer internen Quelle hier von der Heimaufsicht in Braunschweig erfahren. Und der hat gesagt, ich bin dafür nicht zuständig und sagte, er hat es an Feuerwehr gegeben. Dann rief ich bei der Feuerwehr an und fragte, ja, machen Sie das? Bringen Sie das Schutzmaterial ins Heim? Nein, wir sind auch nicht dafür zuständig. Dann habe ich beim Gesundheitsamt angerufen und da fand ich Gehör. Und der Mann, der sagte, ja, er würde sich drum kümmern. Aber so ganz sicher bin ich nicht. Wenn man hier irgendwas meldet bei der Stadt Braunschweig, also die nehmen das gar nicht hier für ernst, habe ich das Gefühl. Ja? Wenn das nicht ernst genommen wird, dann wird das doch niemals weggehen. Ja? Ich habe selber hier einen Nachbarn im Hause, der ist jetzt gestern zurückgekommen, keiner weiß, wo er herkommt und er läuft rum, geht gleich einkaufen mit einem Kumpel und das habe ich auch gemeldet. Ja, das darf er doch, wir können ihn doch nicht einsperren, habe ich gesagt, aber er muss doch Quarantäne machen, wenn er von irgendeinem anderen Land, man wird richtig angefeindet, wenn man Hinweise gibt und das finde ich nicht Ordnung, ja.
Frau Hinz, darf ich Sie mal kurz unterbrechen? Wir haben so viele Hörer. Lassen Sie Herrn Schumann mal kurz antworten auf Ihren Einwurf, der ja sehr interessant ist. Denn klar, man macht sich natürlich Sorgen. Mhm. Man ist da nicht mehr vor Ort, kann nicht sehen, was passiert.
Ja, Frau Hinz, das sind leider grenzwertige Situationen, auch die jetzt immer mal wieder entstehen, die Sie dort geschildert haben. Es ist so, es ist eine Ausnahmesituation auch für die stationären Pflegeeinrichtungen. Und dort ist es sehr abhängig davon, wer dort entscheidet, beziehungsweise wer das Krisenmanagement sozusagen in die Hand genommen hat. Also es gibt ein großes Gefälle. Ihr Beispiel scheint jetzt ein Negativbeispiel zu sein. Ich kann nur anraten, den Angehörigen, denen es ähnlich geht, sich mit der Heimleitung respektive der Pflegedienstleitung direkt in Verbindung zu setzen und zu versuchen, dort einen Kontakt zum Angehörigen, zum Pflegebedürftigen im Heim herzustellen, sei es über Telefon oder via Skype. Es ist tatsächlich so, dass es Besuchsverbote gibt oder das Gebot, keinen Besuch zuzulassen, außer in Ausnahmefällen wie beispielsweise in einer Sterbephase oder dergleichen mehr. Dort gibt es Ausnahmeregelungen. Versuchen Sie wirklich auf am besten höchster Ebene mit den Menschen dort ins Gespräch zu kommen. Auch wenn Ihre Mutter demenzkrank ist beispielsweise, ist es manchmal möglich, eine Skype-Verbindung herzustellen und sich sozusagen über Bildschirm zu sehen und dort dann auch schon Hilfe zu leisten. Was die Hygiene anbetrifft, ist es tatsächlich so, da sind die Gesundheitsämter zuständig. Ich hoffe, dass der zuständige Mitarbeiter dann auch auf Ihre Bemerkungen hin oder Ihren Hinweis hin reagiert. Und das Letzte noch, was Sie ja erwähnt haben, ja, es ist tatsächlich so, normalerweise wird, wenn jemand aus dem Urlaub zurückkommt, eben geguckt, kommt er aus einem Hochrisikogebiet, und wenn er aus einem Hochrisikogebiet kommt, dann muss er in häusliche Quarantäne. Wenn er das nicht kommt, muss er auch nicht in häusliche Quarantäne. Also nicht jeder, der aus dem Urlaub zurückkommt, muss automatisch 14 Tage in Quarantäne. Das sind die Regelungen im Moment.
Wir sprechen heute darüber, wie wir uns gut um alte Eltern und um Pflegebedürftige kümmern können. Bei mir ist Frank Schumann, der Leiter der Fachstelle für pflegende Angehörige im Diakonischen Werk Berlin-Stadtmitte. Und es gibt ja auch im Pflegebereich viele Leute, die ehrenamtlich arbeiten. Und ich glaube, da haben wir eine Hörerin, Angelika Trappe, die sowas auch macht. Guten Morgen, Frau Trappe.
Hallo, guten Morgen.
Guten Morgen.
Ja, ich bin ehrenamtliche Betreuerin, also rechtliche Betreuerin, und habe 6 zu Betreuende, von denen 4 in Heim leben, die ich momentan nicht besuchen kann, und 2 zu Hause. Da habe ich das so gemacht, dass ich mit denen, ich telefonieren kann, mache ich das, aber ich habe gestern Frühlingskarten losgeschickt. Also mit hübschen Bildern drauf, Blumen und so weiter an jeden. Und werde heute auch nochmal das Gleiche machen für das entsprechende Pflegepersonal dort. Was anderes, denke ich, geht auch momentan nicht. Aber das hat mir zumindest gut getan, sowas loszusenden.
Schöne Idee, Frau Trappe. Ja, das ist doch nett, wenn man sich auch auf diese Weise dann mit den Leuten zeigt, dass man in Verbindung bleibt, oder, Herr Schumann?
Super, super, ja. Also vielen Dank, Frau Trappe. Zur Nachahmung empfohlen kann ich da an der Stelle nur sagen. Ganz tolle Idee. Wir merken ja, das ist ja die Kehrseite auch, die positive Kehrseite dieser Krise im Moment, dass die Bereitschaft, sich bürgerschaftlich zu engagieren, unwahrscheinlich groß ist in der Gesellschaft. Es gibt ganz viele Menschen, die das tun. Sie haben das offensichtlich ja schon vorher gemacht. Auch meinen ganzen Respekt dafür. Aber dann in so einer Situation auch auf das Wesentliche zu schauen, nämlich die Menschen auch sozusagen psychisch zu stärken, ist unheimlich wichtig. Ist auch ein ganz wichtiges Anliegen von mir, dass ich sage, wir müssen zusehen, dass wir nicht nur auf die Infektionswege gucken. Wir müssen das machen, um gerade Menschen in einer Hochrisikogruppe ab 65 zu schützen. Aber wir dürfen die psychosoziale Begleitung und Betreuung dieser Menschen und auch der Angehörigen, die sich um diese Menschen kümmern, dürfen wir nicht aus dem Blick verlieren. Wir müssen Kraftanstrengungen auch darauf verwenden, diese Menschen, wenn sie alleine sind, zu begleiten und zu betreuen. Und das ist auch eine Aufgabe, glaube ich, nicht nur der gesamten Gesellschaft, sondern durchaus auch der Kommunen nachzudenken, wie man da Telefonhotlines, Gesprächshotlines oder eben auch die schon angesprochenen Videokontaktmöglichkeiten schnellstmöglich aufbaut. Vielen Dank.
Ja, danke, Frau Trappe, für Ihren Anruf. Alles Gute Ihnen.
Ich hätte aber noch ein Problemfeld, wenn Sie noch Zeit
ja,
haben
klar.
Für mich. Ich betreue seit 17 Jahren eine jetzt 95-jährige Dame, die seit einem halben Jahr in der Tagesbetreuung ist. Also da mache ich dann die Morgensversorgung und abends. Da sind die Tagesbetreuung ist jetzt geschlossen. Und die entsprechenden Organisationen haben den Antrag gestellt bei den Kassen, dass die Gelder, die jetzt ja dafür nicht verbraucht werden, dass die freigemacht werden, damit die Menschen, also das Personal aus der Tagesbetreuung, die Leute zu Hause besuchen kann für eine Stunde. Und ich hoffe, dass das funktionieren wird, weil das ist wirklich ein riesiges Problem. Gut, Essen auf Rädern, alles organisiert und so weiter. Ich selber gehöre auch zur Risikogruppe. Ich bin 70. Ich kann einfach auch mich da nicht so reinschmeißen in diese Betreuung. Und ich hoffe, dass diese Gelder bewilligt werden, sodass die Tagesbetreuung praktisch dann erstmal eingeschränkt natürlich zeitlich zu Hause gemacht werden kann. Ja.
Ich hoffe, jetzt hören auch viele Kassenvertreter zu.
Ja, das hoffe ich auch.
Ja, Sie haben völlig recht. Also tolle Tagespflegeeinrichtung, die so kreativ damit umgeht. Wir brauchen kreative Lösungen und dazu gehört eindeutig auch eine Entbürokratisierung der Leistungsansprüche der Pflegebedürftigen. Dazu gehört nicht nur eine Tagesbetreuungsflexibilisierung, so wie Sie sie gerade geschildert haben, sondern auch die Freigabe anderer finanzieller Ansprüche, wie beispielsweise Verhinderungspflege oder auch Entlastungsbetrag. Das sind alles Geldbeträge, die normalerweise zweckgebunden sind, für die man Anträge stellen muss. Die müssen die Menschen jetzt zur Verfügung bekommen, damit sie sich ihr eigenes Hilfesystem zu Hause aufbauen können. Ganz wichtig.
Danke, Frau Trape, für Ihren Anruf. Alles Gute für
Danke
Sie.
Auch.
Ja, alles Gute.
Auch. Tschüss.
Tschüss. Und wir haben noch eine Hörerin, die privat engagiert sich, kümmert um einen dement werdenden Freund, Frau Schröder aus Hamburg. Guten Morgen, Frau Schröder.
Guten Morgen. Ich mache das seit einem Jahr. Er ist in einer Situation, er kann nicht mehr richtig telefonieren, also gar nicht mehr. Lebt er eigentlich nur vom Fernseher, der ist jetzt auch kaputt. Und er hat niemanden, keinen Menschen auf der Welt und droht aber, wenn ich Fremde mitbringe, dass er wohnt in der 9. Etage, dass er sich vom Balkon stürzt. Er hat schwerste Kindertraumatisierung im Heim erlebt, ist selber jetzt 77 und ich fahre jetzt immer einmal die Woche hin. Ich weiß, ich darf eigentlich nicht rein. Ach, ich bin so aufgeregt. Ich bringe ihm Lebensmittel, damit er mir dann nicht verhungert. Er versteht das auch alles nicht. Und ich bin jetzt überfordert. Ich bin selbst fast 70 und weiß einfach nicht mehr weiter. Mhm. Ich habe nie damit gerechnet, dass ich in so eine Situation kommen würde, wo ich ihm nicht mehr normal helfen kann. Also ich helfe ihm ja. Also ich bringe ihm auch heute wieder Lebensmittel. Aber ich gehe dann leider auch rein, weil es geht anders nicht. Mhm. Er dreht durch da alleine. Mhm. Er versteht das alles nicht mehr so richtig.
Ja. Also um Ihnen erstmal ein bisschen die Angst zu nehmen, Frau Schröder, es ist nicht so, dass Sie dort nicht rein dürfen. Das ist eine reine Sicherheitsmaßnahme. Sie sind in dem Zusammenhang, denn quasi verfolgen Sie ja dort eine Pflegeaufgabe und natürlich muss sie sichergestellt werden. Genauso wie die Schwestern und Pfleger eines ambulanten Pflegedienstes dort sonst rein müssten, um bestimmte Aufgaben zu erfüllen, dürfen Sie das natürlich auch. Also da möchte ich Ihnen erstmal.
Mache ich auch, es geht auch anders nicht. Ich versuche ihn zwei Meter von mir wegzuhalten,
ja.
Nur da er immer alleine ist. Er fängt an, psychisch jetzt auch durchzudrehen.
Ja.
Und ich bin auch, wie Sie schon hören, ich zitter ja sehr an der Stimme.
Ja.
Ich hätte nie gedacht, dass sowas passiert. Ich habe immer seine Wünsche respektiert, dass kein Fremder in die Wohnung soll.
Ja.
Was soll ich denn bloß jetzt machen?
Ja.
Wenn ich jetzt ausfallen würde, dann weiß ich auch nicht, weil er denn verhungert hat da in der Wohnung.
Ja. Sie können, wenn es tatsächlich so um psychische Probleme geht an der Stelle, sich mit dem sozialpsychiatrischen Dienst mal versuchen, in Verbindung zu setzen. Aus Hamburg, glaube ich, rufen Sie an, ne?
Ja.
Dort gucken, wer ist dort örtlich zuständig. Ich könnte mir vorstellen, dass es dort auch mehrere sozialpsychiatrische Dienste gibt für die einzelnen Ortsteile.
Darf ich da mal kurz unterbrechen? Ja. Ich habe mal lange mit der Alzheimer-Gesellschaft, um mich zu stärken, vor einem halben Jahr telefoniert. Und denen habe ich das alles ganz genau erzählt, seine Situation.
Ja.
Und die sagten, wenn ich das mit dem sozialpsychiatrischen Dienst bespreche, würden die dort auch auftauchen.
Mhm.
Und das ist das Problem. Fremde, dann dreht er durch.
Ja.
Klingt schwierig.
Wissen Sie auch nicht, was ich da jetzt machen kann? Ne?
Also es ist an der Stelle... muss man letztendlich sagen, es ist eine Entscheidungsfrage. Ne? Wenn Sie, so wie ich den Eindruck habe, an Ihre Grenzen kommen.
Ich kann weitermachen, ihm einmal die Woche Lebensmittel bringen und vielleicht noch einmal mehr hinfahren und dann wenigstens ihm Zuspruch bieten. Aber ich kann mit ihm nicht telefonieren, das ist das Problem, das kann er nicht mehr.
Ja, ja. Dann, wenn Sie bereit dazu sind, ihn weiterhin zu besuchen, dann tun Sie das.
solange ich das kann, mache ich das. Na? Was ist, wenn ich jetzt zum Beispiel mich infizieren würde? Ich bin ja auch 70, habe auch eine Immunerkrankung. Ja. Und ich würde wirklich ausfallen, richtig doll ausfallen. Könnte ich da irgendeine Notnummer wählen, dass die sich um ihn kümmern?
Ja, da müssten Sie tatsächlich, müssten Sie tatsächlich dann den Weg über einen sozialpsychiatrischen Dienst gehen. Da gibt es leider keine andere Alternative.
Okay. Mhm.
Frau Schröder,
alle. Ich würde mal so einen Zettel in meine Wohnung legen, dass, wenn was ist, dass Sie sich dann um ihn kümmern.
Ja.
Alles Gute, Frau Schröder. Passen Sie auf sich auf und auf Ihren Bekannten. Alles Gute. Danke für Ihren Anruf. Und ich nehme jetzt mal eine Hörerin dran, die steht hier, gehört mit 84 selbst zur Risikogruppe. Ursula Tarabici, wie sprechen Sie sich richtig aus?
Ja, das ist schon richtig.
Guten Morgen.
Tarabici, guten Morgen an Sie alle. Ja, es geht darum, ich werde von der Caritas ambulant gepflegt. Ich habe zur Corona-Situation von der Caritas einen Brief bekommen, in dem sie also mitteilen, dass also sie sich bemühen, die Versorgung durch die Mitarbeiter weiter aufrechtzuerhalten. Alles in Ordnung, wunderbar. Aber da ist ein Absatz in diesem Brief, der mich ein bisschen verunsichert. Ebenfalls bitten wir Sie, ohne Verdacht auf eine Infektion darauf zu verzichten, unsere Pflegekräfte zum Tragen eines Mund- und Nasenschutzes aufzufordern. Unsere Mitarbeiterinnen halten die Hygienestandards akribisch ein. Ohne den Verdacht einer Infektion ist darüber hinaus das Tragen von Schutzkleidung nicht erforderlich und verbraucht unnötig Materialien, die wir zu einem späteren Zeitpunkt bei Ihnen dringend brauchen könnten. Und das verunsichert mich ein bisschen.
Frau Tarabici, danke. Ja. Verständlich, dass das verunsichert, nicht, Herr Schumann?
Ja, kann ich total verstehen. Ist ja generell eine große Unsicherheit in der Bevölkerung. Wie verhalten wir uns jetzt richtig? Für Sie als zugehörig zur Risikogruppe nochmal umso wichtiger, das Thema, das nochmal klar zu kriegen. Ganz grundsätzlich ist es tatsächlich so, in der Häuslichkeit ist das Tragen eines Mundschutzes nicht unbedingt zwingend erforderlich, wenn keine Infektionserscheinungen sind. Ähnlich verhält es sich mit der Schutzkleidung. Das wäre ansonsten so in der ambulanten Pflege und Sie werden ja zu Hause versorgt, wenn ich das richtig verstehe.
Das ist richtig.
Genau.
Das ist richtig. Mhm. Aber ich meine, gerade bei der Körperpflege, da kommt man sich ja doch sehr nah.
Ja.
Und da fand ich eigentlich, dass das Tragen eines Mund- und Nasenschutzes eigentlich angebracht wäre.
Mhm. Ja, also was auf jeden Fall angebracht ist, ist natürlich das Tragen von Handschuhen.
Ja, das ist selbstverständlich.
Ne, das ist klar.
Ist überhaupt kein Problem, das ist immer der Fall. Ja? Ja, also da braucht man gar nicht drüber zu reden.
Hm, ja, okay, das wird also offensichtlich auch gemacht.
Ja, selbstverständlich,
okay, da ist alles überhaupt klar. Nichts. Ja, das ist das Wichtigste dabei. Das Problem ist tatsächlich, dass wir im Moment die Situation haben, dass Mund- und Nasenschutz nicht in unbegrenzter Zahl zur Verfügung steht. Ne? Und wenn man jetzt aus prophylaktischen Gründen Mund- und Nasenschutz benutzen würde oder auch Schutzkleidung benutzen würde, dann müsste man das bei jedem Versorgten einer Pflegekraft nochmal erneuern. Und das würde bedeuten, dass eine Krankenschwester am Tag in der ambulanten Pflege 20 Schutzkittel und 20 Mundschutz verbrauchen würde. Und das ist halt einfach unrealistisch. Ich würde Ihnen empfehlen, achten Sie darauf und sprechen Sie auch mit den Pflegekräften ganz ehrlich, ob die Erkältungsbeschwerden haben. Manche gehen ja dann auch arbeiten aus gutem, ich sag mal, aus dem Grund, die Kollegen nicht im Stich lassen zu wollen, dann würde ich tatsächlich auf einen Mundschutz bestehen, wenn jemand sagt, naja, ich habe schon ein bisschen Halskratzen oder Sie hören, dass der hustet oder auch niest, dann würde ich schon darauf bestehen. Und ansonsten müssen wir leider alle so ein bisschen an der Stelle auch die Ängste aushalten. Das geht leider nicht anders. Ne?
Alles klar, ich danke Ihnen.
Danke, Frau Tarabischi, für Ihren Anruf und alles Gute. Passen Sie gut auf sich auf. Danke. Ja, wir haben noch viele Hörer in der Leitung. Ich nehme jetzt mal Herrn Schmidt aus Gralmüritz in dem Seeheilbad. Der ist schon lange in der Leitung. Guten Morgen, Herr Schmidt.
Ja, guten Morgen. Ich habe meine Mutter 12 Jahre zu Hause gepflegt, aber keine bedarfsgerechte Hilfe bekommen. Sie ist im September verstorben und nun bin ich in Sorge um ihren Bruder, der in einem Pflegeheim lebt, ungefähr 50 Kilometer ab von hier und zusammen mit seiner Frau, die ist auch Pflegegrad 5 und ist auch blind und liegt dann da zusammen mit ihr im Zimmer und sie haben eine amtliche Betreuung, weil sie keine Vorsorgevollmacht haben. Er ist aber sonst körperlich noch recht gut, braucht eigentlich nicht sediert zu werden, aber sie tun das, legen ihn sediert ins Bett und lassen ihn da liegen. Das habe ich letztens im Februar beim letzten Besuch bemerkt und dann auch die Betreuung da informiert. Die hat sich dann auch danach mal da reingeguckt und gemeint, das sei wohl denn jetzt besser geworden, aber ja, wie kann man sich da wirklich von überzeugen, dass es besser geworden ist? Es besteht ja eigentlich kein wirklicher Kontakt. Aussagen kriegt man eigentlich nicht von dem Heim. Da stört man ja nur, darf man ja auch nicht nachfahren. Man ist ja nicht berechtigt und die amtliche Betreuung, ja, die ist auch nicht verpflichtet. Man würde praktisch gar nichts erfahren. Wenn er jetzt stirbt, ist seine Frau Erbe und man wird gar nicht informiert. Und ja, wie kann man richtige Informationen kriegen, ob der Zustand wirklich besser geworden ist? Gibt es da eine Möglichkeit, dass auch ich praktisch als Neffe hier informiert werde, wenn er verstirbt oder sonst irgendwie was? Hm.
Muss man unterscheiden, ist ja jetzt ein Thema, was nicht primär nur in der Corona-Krise aktuell ist, sondern sicherlich auch viele andere Menschen so bestätigen können aus normalen Zeiten, nenne ich es mal. Also es ist tatsächlich so, Sie müssen als Neffe, wenn eine gesetzliche Betreuung eingesetzt ist, versuchen, einen möglichst guten Draht zur gesetzlichen Betreuung aufzubauen und dort um Verständnis bitten, dass Sie natürlich selbstverständlich bei massiven Veränderungen der gesundheitlichen Situation, das muss ja nicht tatsächlich das Versterben sein, informiert werden wollen. Also ein persönliches Besuchsrecht haben Sie natürlich prinzipiell immer dann, wenn Sie ein gutes Verhältnis vorher hatten. Ne? Mhm. Und wenn das auch nachvollziehbar ist, dann steht das ja auch im Interesse Ihres Onkels und Ihrer Tante, dass Sie die dort besuchen und dann können Sie sich vor Ort informieren, sobald das wieder möglich ist. Ne? Ansonsten bleibt Ihnen leider nur die Möglichkeit, über den Betreuer zu versuchen, mit dem ein gutes Verhältnis aufzubauen und dann über die Schiene eben auch Informationen zu bekommen.
Ja, danke, dann muss ich daran arbeiten.
Herr Schmidt, vielen Dank für Ihren Anruf, alles Gute für Sie.
Ja, danke.
Dankeschön. Wir haben heute über die Corona-Krise und was sie für pflegebedürftige und ältere Menschen bedeutet, mit Ihnen gesprochen und mit Frank Schumann. Das waren ja ganz schön komplizierte und schwierige Situationen, die die Hörerinnen und Hörer da zum Teil geschildert haben. Aber es gibt auch ganz kreative Menschen, haben wir gehört. Und wir haben zum Beispiel noch eine E-Mail bekommen von einem Facharzt für Psychiatrie und Psychotherapie, Dr. Michael Bohne. Der schreibt, dass er ein kleines Kartenset entwickelt hat, Innenleben heißt das, ein Kartenset für beispiellose Zeiten. Das ist auch super, wenn es sowas gibt, oder Herr Schumann?
Perfekt. Trifft ja auch wieder den Bereich psychosoziale und psychologische Betreuung und Begleitung in diesen schwierigen Zeiten. Ein ganz, ganz wesentliches Feld aus meiner Sicht. Wenn es dieses Kartenset gibt, frei verkäuflich, super, kann man nur empfehlen. Vielleicht manchmal eine schnelle Lösung oder zumindest eine schnelle Hilfe. Ansonsten empfehle ich wirklich auch in der Region zu gucken, welche Beratungsstellen, welche Begleitungsstellen gerade im Bereich Pflege gibt es, die im Moment noch telefonisch erreichbar sind und sich dort auch mal Zuspruch zu holen. Und ich fordere auch die Kommunen deutschlandweit natürlich auf, dafür zu sorgen, dass ihre Berater weiterhin zur Verfügung stehen. Und wenn es nicht durch persönliche Beratung sein kann, dann eben dort an Lösungen zu arbeiten, telefonische Erreichbarkeit und so weiter auszuweiten.
Und Sie haben ja am Anfang auch gesagt, dass es ganz wichtig ist, dass eben auch pflegende Angehörige sich vernetzen und sich da Mut zusprechen. Können Sie nochmal diese App nennen?
Genau. Also die App ist da ein ganz, ganz gutes Mittel, glaube ich, wenn man jetzt auch nicht unbedingt auf sozialen Medien, Facebook, Twitter und so weiter so stark unterwegs sein will, dann kann man tatsächlich in dieser App in Kontakt, heißt die, in-Kontakt. Das ist eine App, die steht natürlich deutschlandweit zur Verfügung. Dort kann man mit pflegenden Angehörigen deutschlandweit in Kontakt kommen, miteinander sich austauschen, Ideen austauschen und Vorschläge machen, sich gegenseitig, wie man die eine oder andere individuelle Situation besser lösen kann. Ich möchte ganz gerne auch an der Stelle noch mal ein bisschen Mut machen. Ich bin überzeugt, wir werden das schaffen. Wir werden die Krise aber nur gemeinsam lösen können. Und ich glaube, es zeigt sich in dieser Zeit, was wirklich systemrelevant ist. Das sind die Pflegekräfte, sind aber auch die pflegenden Angehörigen, also alle, kurz gesagt, die an der Pflege zusammenarbeiten. Und wir in Berlin werden nächstes Jahr 2021, so die Krise uns dann aus den Klauen entlassen hat, auch wieder eine Woche der pflegenden Angehörigen durchführen, wo es um Wertschätzung, um Anerkennung geht. Und sowas brauchen wir, glaube ich, für die Zukunft noch mehr. Das müssen wir lernen aus der Krise. Wertschätzung, Anerkennung, gemeinsame Begleitung, gegenseitige.
Frank Schumann, vielen Dank, dass Sie sich Zeit für uns genommen haben. Alles Gute auch Ihnen und auch den Hörerinnen und Hörern, die angerufen haben und die vielleicht nicht durchgekommen sind. Danke für Ihre Beiträge und für Ihre Geduld.
Deutschlandfunk Kultur. Im Gespräch. Überall, wo es Podcasts gibt. Und in der DLF-Audiothek.